Ja, vielen Dank. Der Hintergrund meines Vortrags ist meine noch bestehende Dissertation zu den Brüchen, Gesten und Bildern der Medienphilosophie bei Wilhelm Flösser. Und der zweite Hintergrund, glaube ich, den ich erwähnen sollte, ist, dass ich quasi der einzige medienwissenschaftliche Ausländer hier bin. Denn die deutschsprachige Medienwissenschaft ist ja etwas sehr Spezifisches, was es in Tschechien nicht gibt, und ich möchte auch darauf eingehen. Mein erster Teil hat den Titel Medientheorie und Medienphilosophie. Wenn ich von einem metatheoretischen Überblick über Medientheorie und Medienphilosophie als Forschungs- und Fachbereich im Rahmen der Medienwissenschaft ausgehe, dann deswegen, weil mich die Frage, um welche seltsame Art von Theorie oder und Philosophie es da geht, direkt zum philosophischen Kern der Medienreflexion führt. Die Reflexion über das philosophische Denken des Denkens als auch die objektive wissenschaftliche Erkenntnis hinaus. Ich möchte im Folgenden nicht von den Medien ausgehen und auch nicht vom Medienbegriff, sondern sozusagen den Blick wenden und Medialität aus einer Reflexivität zu greifen versuchen, die gerade an keinen Gegenständen festzumachen ist, aber in Wendungen, Brechungen und Sprüngen. Das erste medientheoretische Axiom besagt, Zitat, dass es keine Medien gibt, keine Medien jedenfalls in einem substanziellen und historisch stabilen Sinn. Weiter gekürzt, Medien sind nicht auf Repräsentationsformen, Techniken oder Symboliken reduzierbar und doch in all dem virulent. Aus Sicht sogenannter wissenschaftsorientierter Medientheorien, wie sie Knut Hicketier 2003 definiert, heißt das, die Medientheorie hat keinen Gegenstand, kein historisch stabiler Sinn, führt zu einer Relativierung der Herangehensweise durch wechselnde Diskurse inklusive des Wissenschaftlichen und virulent werden bestimmt weder Gegenstand noch Methode. Der beobachtete Gegenstand kommt irgendwie theoretisch und praktisch zum Vorschein. Nicht nur entsprechen Medientheorie und Medienphilosophie nicht den Anforderungen an eine wissenschaftsorientierte Theorie, so Zitat Hicketier, allgemeine systematisierte Aussagen über einen klar definierten Gegenstand zu treffen, sondern stellen in Frage und schlagen vor, wie ihr Gegenstand überhaupt theoretisch, philosophisch und vielleicht sogar wissenschaftlich reflektiert werden kann. Die medientheoretisch-medienphilosophische Subversion des Theoretischen ist programmatisch. Die Medientheorie wendet sich zugleich einem Gegenstand Medien zu, der auf unterschiedliche Weise bestimmt werden kann, und den Bedingungen und Möglichkeiten einer Wissenschaft von den Medien, theoretische Erkenntnisse über Medien. Aus der Metaperspektive formuliert dieses Programm der Medientheorie Rainer Leschke wie folgt. Es geht nicht darum, Zitat, zu klären, ob ein Rad denn nun ein Medium sei oder nicht, sondern darum, warum McLuhan eine derartige Konstituierung des medienwissenschaftlichen Gegenstandes vornimmt und welche Funktion und Erkenntniseffekte sich durch eine derartige Konstruktion des medienwissenschaftlichen Gegenstandes erzielen lassen. Zitat Ende. Diese metatheoretische Reflexion lässt sich als Strategie eines neuen wissenschaftlichen Fachbereichs verstehen, der sich so einen Platz im Wissenschaftssystem sichert. Ich möchte aber im Sinne der von Dieter Mersch vorgeschlagenen Unterscheidung des Meta- und Dia-Zugangs zum Medialen den zweiten Weg einschlagen und nach der besonderen Verbindung der Medientheorie und Medienphilosophie fragen. Nochmals Zitat von Hicketier, das Problem der Theorie als ein philosophisches Denken. Ich möchte die Medienphilosophie nicht als einen Teilbereich der Medientheorie oder Philosophie verstehen, aber auch nicht von der Medientheorie trennen. Was mir in der kulturwissenschaftlich orientierten Medienwissenschaft faktisch unmöglich scheint, sondern als eine gleichzeitig mit der Medientheorie entwickelte Medienreflexion betrachten, die quer zu den Bestimmungen des Theoretischen und vielleicht sogar des Wissenschaftlichen verläuft. Zweiter Teil, Erkennen und Erdenken. Das Modell einer Reflexion, die die Grenzen des Denkbaren aufbricht, indem sie sich nicht nur anderen Gegenständen zuwendet, sondern vor allem das durch die Philosophie und Wissenschaft bestimmte Denken aufbricht, bietet für mich und Wilhelm Flösser, zu dem ich im nächsten Teil komme, Martin Heideggers Umwandlung, Schritt zurück und Sprung des Denkens. 1920-21, als sich Heidegger noch dem Programm der Phänomenologie als a priorischer Wissenschaft verpflichtet sieht, die eine methodische Reform aller Wissenschaften anstrebt, betont er, Zitat Heidegger, der Ausgangspunkt des Weges zur Philosophie ist die faktische Lebenserfahrung. Die Philosophie selbst ist nur durch eine Umwendung jenes Weges zu erreichen. aber nicht durch eine einfache Umwendung, sodass das Erkennen dadurch lediglich auf andere Gegenstände gerichtet würde, sondern radikaler durch eine eigentliche Umwandlung. Zitat Ende. Einer Umwandlung des Erkennens setzt Husserl klare Grenzen. In der Umwendung der natürlichen Einstellung richtet sich das theoretische Interesse auf das Bewusstseinsleben mittels einer präzise ausgearbeiteten wissenschaftlichen Methode. Die Richtung des Weges gibt die phänomenologische Philosophie als Wissenschaft vom Wesen der Erkenntnis vor. Bei Heidegger aber wandelt sich der Weg als solcher, das methodische wissenschaftliche Erkennen selbst. Nicht nur durch eine Blickwendung, in der das Erkennen neu erkannt werden kann, sondern durch in einem anderen Erkennen, Denken. 1959 heißt so der Weg zur Sprache als Wegen, Bewegen, nicht mehr, Zitat, etwas nur auf einem schon vorhandenen Weg hin und her schaffen, sondern den Weg zu allererst erbringen und so der Weg sein, Zitat Ende. Die phänomenologische Umwendung ist bereits radikal, das darf nicht verkannt werden, im Rahmen der wissenschaftlichen Philosophie. Heidegger aber wendet sich auch von der Philosophie als Wissenschaft, der Erkenntnistheorie und überhaupt Wissenschaft ab, indem er diese Art von Erkenntnis als eine nachstellend sicherstellende erkennt, die immer nur auf das trifft, Zitat, was ihre Art des Vorstellens im Vorhinein als den für sie möglichen Gegenstand zugelassen hat. Zitat Ende. Um etwas erkennen zu können, muss ein Abstand hergestellt werden zu dem, was beschrieben, betrachtet, begriffen werden soll. So wird etwas zum Gegenstand der Betrachtung. Ganz anders Heideggers Erkennen. Darum geht es ihm nicht nur um eine Wendung im Sinne des Wechsels der Einstellung, wie Husserls Phänomenologie den Wechsel von einer natürlichen zu einer erkennenden, wissenschaftlichen Einstellung begreift. Der Einstellungswechsel bleibt, Zitat Heidegger, in den Bezirk des vorstellenden Denkens verhaftet, als Einstellung, von der aus etwas betrachtet wird. Denken wird erst durch einen, Zitat Heidegger, Schritt zurück, Zitat Ende, ermöglicht. Und an dieser Stelle im Aufsatz zum Ding wechselt Heidegger in die nicht erkenntnistheoretische metaphysische Sprache, Zitat, der Schritt zurück nimmt seinen Aufenthalt in einem Entsprechen, das im Weltwesen von diesem angesprochen, innerhalb seiner ihm antwortet, Zitat Ende. Mit dem Schritt zurück unterscheidet Heidegger den bloßen Einstellungswechsel der Phänomenologie von seinem Denken innerhalb des Weltwesens, auch inständig genannt, der gerade nicht nur zwei mögliche Hinsichten sind und auch nicht in einer Logik der Entwicklung verbunden werden können. Die eine Art des Erkennens wird durch die andere ersetzt, überholt, sondern das inständige Denken ermöglicht das Sich-Einstellen selbst zu denken, das Erkennen als metaphysisch, vorstellend, nachstellend und so weiter. Aber eben nicht von einer Metaperspektive aus, als erkenntnistheoretisches Erkennen des Erkennens. Vielmehr geht es um ein Erkennen durch die Veränderung, Verwandlung des Erkennens. Das ist der springende Punkt der Umwandlung des Erkennens, das einerseits zum inständigen Denken wird, andererseits aber dieses Denken als inständiges Denken beschreibt. Und zwar auch durch die Beschreibung des metaphysischen Erkennens. Dieses Durchdenken, Bedenken, Andenken oder Erdenken unterscheidet sich wesentlich von einem Nachdenken über. Es richtet sich zwar auf etwas, aber gleichzeitig geht es um die Fragestellung selbst. Eine ganz andere Fragestellung, die im Fragen entwickelt wird. Das Durchdenken ist wesentlich ein Vollzug und entwickelt sich auch als solcher in Heideggers Texten. Er wird nicht als These aufgestellt. Ein Hinweis darauf, wie man sich das inständige Denken vorstellen kann, das man sich natürlich nicht vorstellen darf, aber nur als Anweisung, bietet sich Heideggers Beschreibung der nicht-transzendentalen Reflexion, die nicht aus einem Abstand heraus erkennen zu erkennen versucht, sondern, Zitat Heidegger, auf dem Grunde des Schonseins bei der Welt, Zitat Ende. Reflexion ist so nicht eine, Zitat, auf das Ich zurückgebogene Selbstbegaffung, sondern ein Zusammenhang, wie ihn die optische Bedeutung des Ausdrucks Reflexion kundgibt. Reflektieren heißt hier, sich an etwas brechen. Von da zurückstrahlen, das heißt, von etwas her im Widerschein sich zeigen. Das Dasein bedarf nicht erst einer Rückwendung zu sich selbst, gleich als stünde es, sich selbst hinter dem eigenen Rücken haltend, zunächst starr den Dingen zugewandt vor diesen, sondern nirgends anders als in den Dingen selbst, und zwar in denen, die das Dasein alltäglich umstehen. In den Dingen, weil es sie betreuen, von ihnen bedrängt, immer irgendwie in ihnen ruht. Zitat Ende. Erkennen muss also nicht erst aus einer inneren Sphäre heraus in eine äußere und andere gelangen, vielmehr lässt sich etwas erkennen, gibt sich zu erkennen, zeigt sich, nicht gemäß der Anforderung, was und wie erkannt werden soll, auf das Erkennen hingearbeitet, das Verfahren durch Regeln bestimmt. Das Schonsein bei der Welt bedeutet, immer schon in Bezug zu etwas stehen. Verstehen, Zitat Heidegger, zu tun haben mit etwas, herstellen von etwas, bestellen und pflegen von etwas, verwenden von etwas, aufgeben von etwas, erkunden, befragen, besprechen, bestellen. Zitat Ende. Die Bezüge zu Gegenständen, Dingen, Kunstwerken, Techniken usw. so sind aber nicht nur gegeben, das Dasein in sie geworfen, sie sind auch möglich. Der Ist-Zustand wird im Entwerfen zu einem Sein-Können. Das in der Welt sein macht ebenso aus, dass etwas ist, wie das etwas sein kann, möglich ist. Diese Schon-bei-Reflexivität reicht vor alle Unterscheidungen des Theoretischen und Praktischen, Zitat Heidegger. Dieses Denken ereignet sich vor dieser Unterscheidung. Dieses Denken ist, insofern es ist. Mit dem Sprung verlässt das Denken jeden abgrenzbaren Bezirk des Denkens, also das Denken irgendwie bestimmt und gegenüber anderen Sphären abgegrenzt, und ist doch ein Ort des Sprungs, an dem sich, Zitat, der Entwurf der Wahrheit des Seins vollzieht. Der Sprung als, Zitat, Einrückung in das Offene. Wie unpraktisch dies auch sein mag, mit Heideggers Schritt zurück öffnet sich die Möglichkeit, schon irgendwie Verstandenes zu reflektieren. Als gleichzeitig gegeben, bedingend, bestimmend und als Mögliches, die Möglichkeit von Reflexion, Reflexion. Diese Reflexivität, mit der sich auch die Gegenstände in Praktiken, Techniken und Dinge verwandeln, die bedingend, ermöglichen, gegeben, gemacht, theoretisch und praktisch sind, scheint mir eine Voraussetzung der Medienphilosophie zu sein, der auch das entbergende Wechselspiel von Transparenz und Opazität, Spur und Apparat, Mittel und Vermittlung, Form und Medium entspricht. Als Vorschläge, Entwürfe, was als Medium gelten kann, wie etwas als Medium erkannt, gedacht werden kann. Die Fragestellung richtet sich nicht nur auf Medien, sondern immer auch darauf, wie im Medium etwas als etwas gedacht wird, denkbar wird. In diesem Sinne, denke ich, spricht Dieter Mersch im Zusammenhang mit Materialität von einer, Zitat, buchstäblichen Reflexion im Sinne der Möglichkeit von Verwendung, Umwendung, Anwendung von Medienreflexion zumal. Weil es Bruchstellen oder Spiegelungen gibt, gibt es auch Medienphilosophie. Dritter Teil, abstrahieren und begreifen. In seiner philosophischen Autobiografie schreibt Wilhelm Flusser, Zitat, der heideggersche Schritt zurück, der später jahrelang im Zentrum des Interesses stehen sollte, wurde schon damals zum Lebensklima, gemeint ist nach 1945. Flusser bezieht sich grundsätzlich nicht in der üblichen wissenschaftlichen Weise auf andere Autoren, und gleichzeitig sind Spuren von vielen verschiedenen Autoren zu finden. Die Parallelen mit Heideggers Schritt zurück, die ich hier verfolgen möchte, bieten jedoch die Möglichkeit, die skizzierte Reflexivität in Flussers Wendungen, Umbrüchen und Sprüngen aus dem wissenschaftlichen Diskurs zu zeigen. Das Leitmotiv in Lob der Oberflächlichkeit ist die Abstraktion als, Zitat, schrittweises Zurücktreten aus der Wirklichkeit, Zitat Ende, das Flusser zunächst in einem historischen Rückblick auf den Prozess, in dem der Mensch gegenüber der Wirklichkeit Abstand gewinnt, darstellt. Der Abstraktion jeweils einer Dimension aus der Raumzeit. Im Laufe dieser Geschichte der Abstraktion entstehen verschiedene unwirkliche Universen, das der Skulptur, der Bilder, Texte und der Komputation. In der Charakteristik des Universums der Texte wird deutlich, dass diese Geschichte der Abstraktion erst aus der Perspektive, ja nur im Universum der Texte gedacht werden kann, da erst Texte, die Schrift, überhaupt ermöglichen, geschichtlich zu denken. Zitat: Das entscheidende Merkmal der Linien jedoch ist, dass sie fließen. Erst am Ende gewinnt der Text seine Bedeutung. Er muss auf sein Ende hin gelesen werden, um entziffert werden zu können. Erzählen ist ein Aufzählen auf ein Ziel hin. Zitat Ende. Hier vollzieht sich der sogenannte von Flusser Schritt aus der Vorgeschichte der Bilder in die Geschichte der Begriffe. Die Geschichte beginnt mit der Schrift. Diese Argumentation verbindet ein oder genauer zwei historische Umbrüche zwischen dem Universum der Bilder und Texte und der Texte und der Komputation und epistemologische Brüche, die Flusser als Wechsel von wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Modellen beschreibt. Das als Modell ist gemeint, Zitat, das jüdisch-christliche, das heraklitische oder das hegelische Zeitmodell und so weiter. Der Ausgangspunkt seiner Kulturgeschichte und der Frage nach dem oder den neuen Modellen des Universums der Komputation ist in beiden Fällen das begriffliche Denken. Rainer Leschkes Charakteristik dieser zirkulären Argumentation als Denken in Brüchen möchte ich umwenden in Brüche in Denken. Denn mit der Einführung der Modelle bricht Flusser mit der Logik der Abstraktion, die seine Geschichte der Abstraktion bestimmt, und zwar als eine geschichtliche Logik, sowohl im Sinne eines teleologischen Geschichtsbegriffs, wie auch der modernen, linearen Entwicklungslogik des Prozesses der Abstraktion, als ein sich immer weiter entfernen von der Wirklichkeit, das gegenwärtig an einen kritischen Punkt kommt. Flussers Beschreibung des Wechsels vom Universum der Bilder, in dem ein Bildschirm vor die Welt gestellt wird, ins Universum der Texte, in dem die Bildelemente aus der Fläche herausgerissen und in Linien aufgereiht werden, ist nur eine andere Art von Beschreibung des Erkenntnismodells der Abstraktion, das als Auseinanderreißen erläutert wird. Das Abstrahieren reißt eine, Zitat, Kluft im Wirklichen auf. Nach der Abstraktion steht auf der einen Seite das Abstrahierte, auf der anderen die entblößte Sache. Dieses Modell jedoch, und das ist der entscheidende Umbruch, genauer ein Sprung, so bezeichnet es Flusser auch, verliert an der Schwelle ins neue Universum seine Gültigkeit. Flusser setzt neu an, um seine Geschichte gegenzulesen. Zitat, nur verhält es sich mit diesem Abstraktionsspiel, mit dieser Schilderung der Kulturgeschichte nicht so einfach. Es kann sich dabei nicht um ein schrittweises Zurücktreten aus der Wirklichkeit handeln. Die bereits geleisteten Schritte zurück können immer wieder rückgängig gemacht werden. Zitat Ende. Nach dieser Umwendung kann Flusser nun das Erkenntnismodell Abstraktion korrigieren. Die von der Abstraktion entblößte Sache ist nicht wirklich. Auch für den Willendorfer, Venus von Willendorf, Zitat, stand die Wirklichkeit in Frage. Wenn man sich einmal auf das Abstraktionsspiel einlässt, das heißt, wenn man einmal beginnt zu existieren, dann ist es auch aus mit dem Behagen. Kein wie immer geartetes, trippelndes Zurückschreiten kann uns wieder zu Regenwürmern machen. Zitat Ende. Damit verändert sich aber das Modell des Abstrahierens grundlegend. Nicht nur die abstrahierte Wirklichkeit fällt weg, sie ist immer unwirklich, sondern auch das abstrakte Modell, das nicht mehr an die Wirklichkeit angepasst wird. Zitat, wir sind uns bewusst, dass wir in einem allerdings noch ungeklärten Sinn alles selbst modellieren, was wir erleben, und dass wir es auch anders modellieren könnten. Zitat Ende. Was vormals als Wirklichkeit untersucht wurde und als Modell gedacht, fallen damit in eins. Praktiken und Techniken und das Erkennen. Das Begreifen, Sachverhalte und Diskurse werden bei Flusser immer durch bestimmte Praktiken ermöglicht, wobei das diskursive, wissenschaftliche, begriffliche Denken auf diese Weise schon mit dem ersten Schritt der Abstraktion verbunden wird. Beim Herstellen der Venus von Willendorf hat der Willendorfer gehandelt. Der erste Schritt der Abstraktion war eine Handlung. Das war jetzt ein Zitat. Das Ende der Geschichte, wie Flusser sagt, als Ende des geschichtlichen, linearen, schriftlichen, begrifflichen, diskursiven, wissenschaftlichen Denkens, ist also keineswegs ein Ende, sondern vielmehr der Ausgangspunkt eines anderen Denkens, das nicht nur mit einem Schritt zurück, sondern einem, Zitat, Sprung in eine Gegend noch ohne Modelle, Zitat Ende, beginnt. Ebenso wie im Durchdenken des Adequatio Intellectus et Rei Erkenntnismodells, im Rückgriff auf kulturelle Praktiken und Techniken, vollzieht sich Flussers Sprung in den performativen Wendungen seines Textes, einem Springen von Standpunkt zu Standpunkt, wie er selbst seine Methode beschreibt, der Verwendung von Metaphern, meist fiktiver Etymologien und ihrer Verflechtung mit philosophischen Begriffen. Diese Praxis aber weist bereits in Richtung von Jacques Derrida und seinen Operationen der Schrift, der gegenüber Heideggers, Zitat, einfachem Sagen, Brüche herausstellt. Der Sprung aus dem Universum der Texte gehorcht keiner, Zitat Flusser, vorgefassten Strategie. Vielmehr zerfällt dieser Leitfaden eher von selbst, Zitat Ende. Wie der Leitfaden von Flussers Text. Viertens, Wissenschaft und Technik. Zitian Flusser, die dem Westen eigene Fähigkeit, alles zu objektivieren, das heißt, Dinge und Menschen aus objektiver Transzendenz zu erkennen und zu behandeln, führte im Verlauf der Geschichte zur Wissenschaft, zur Technik, letzten Endes zu den Apparaten. Zitat Ende. Obwohl hier Flusser Heidegger bis zur Frage der Technik zu folgen scheint, bringt sein Denken der Apparate, die technischen Bildern weichen, eine neue Wendung zum Vorschein. Ein Denken, das zwischen dem Genitivus Subjektivus und Objektivus schwankt. Einerseits einem vom Technischen her bestimmten Denken, andererseits den Versuch, das Technische neu zu denken. Wenn wir alles selbst modellieren, nach Modellen, die wir selbst ausgearbeitet haben, kann dies bedeuten, von den Modellen, die die Welt ausmachen, als wirklichen auszugehen. Also nicht von wissenschaftlichen Theorien oder Philosophien, sondern konkret materiellen Modellen, in denen wir, Zitat, die Welt erleben und sich nach ihnen in der Welt verhalten, Zitat Ende. Das sind für Flusser vor allem technische Bilder. Fotografien, Diagramme, grafische Interfaces, Hologramme, 3D-Landkarten, Filme, Fernsehbilder, Videos. Wenn er sie, Zitat, Bilder von Begriffen nennt, bedeuten hier die Begriffe Algorithmen, digitale Codes, Programme. In diese Richtung weitergedacht stehen technische Bilder vor allem für wissenschaftliche, materielle, historisch analysierbare, visuelle Modelle, wie sie später in der Medien- und Kulturtechnikforschung und den Science and Technology Studies ausführlich behandelt wurden. Allerdings bleiben Flussers Bilder von Begriffen immer auch gedachte Bilder. Er denkt auch das vorstellende, wissenschaftlich Erkennen, Abstrahieren mit. Und zwar die Verwandlung des wissenschaftlichen Vorstellens als Erkennens einer Wirklichkeit mittels eines Modells, zum Beispiel Natur durch physikalische Modelle, in das Gestell. Zum Beispiel die Natur steht dann nicht mehr als Gegenstand gegenüber, sondern ist als Bestand schon im Voraus bestimmt, berechnet. Natur ist das, wie sie die Naturwissenschaft, was sie der Naturwissenschaft nach ist. So machen für Flusser für eine Philosophie der Fotografie Bilder die Welt vorstellbar. Wenn sie dies aber perfekt können, werden sie von Landkarten, das Beispiel eines technischen Bildes in Lob der Oberflächlichkeit, zu Wandschirmen. Zitat, statt die Welt vorzustellen, verstellen sie sie, bis der Mensch schließlich in Funktion der von ihnen geschaffenen Bilder zu leben beginnt. Zitat Ende. Einerseits scheint nun Flusser den technikdeterministischen und determinierten Schritt zu machen, den Bestand an realisierten technischen Modellen zur Wirklichkeit und einzigen Möglichkeit zu erklären. Computer können ebenso gut und besser denken als Menschen, die Computerprogramme ersetzen die Philosophie. Andererseits ist das eigentliche Ziel der Philosophie der Fotografie, Zitat, über diese Möglichkeit der Freiheit, nämlich im Spiel gegen die Apparate und damit der Sinngebung, in einer von Apparaten beherrschten Welt nachzudenken. Zitat Ende. Auch praktisch lässt sich Flusser nie näher auf die Programme und Algorithmen ein. Seine technischsten Analysen sind immer zugleich metaphorisch. Und diese Metaphorizität ist keineswegs sekundär, nur rhetorisch, sondern weist in die Richtung eines möglichen Denkens der Verbindung von theoretischen und technischen Modellen. Das technische Bild als Bild von Begriffen ist auch, Zitat Heidegger, die Welt als Bild begriffen. Wir sehen, Zitat Flusser, neuartig verschlüsselte Begriffe von der Welt dort draußen. Die falsche Kritik der technischen Bilder ist gerade nicht Analyse ihrer Erzeugung, sondern Weltanalyse. In der Philosophie der Fotografie stehen Flusser und der Fotograf vor einem Apparat, der mit seinem Programm, den wissenschaftlichen Begriffen, Bilder von der Welt vorgibt. Das Sichtbare und weitergefasst das Erkennbare wird vorgegeben durch die Kategorien des Fotoapparates, die sich auf seiner Außenseite manipulieren lassen. Flussers Kritik ist keine Weltanalyse, aber als Analyse der Erzeugung von Fotografien scheint sie noch ganz dem vorstellenden Erkennen verhaftet, das wissenschaftliche Programm des Fotoapparates nachvollziehend. Die Kategorien sind durch die wissenschaftlichen Begriffe festgelegt, aus der inneren Absicht des Fotografen objektiv gegeben. Sichtbar ist, was auf der Fotografie zu sehen ist. Beim letzten Schritt zurück, dem Sprung, gelangen wir aber laut Flusser nicht in ein Universum der Bilder, die Sachverhalte zeigen, die Welt vorstellen, sondern geraten zwischen verstellende Wandschirme, die wir aber begreifen können, als selbstgemachte, wissenschaftlich-technische Bilder von der Welt. Dieser Sprung lässt nicht die Welt begreifen, sondern Bilder von ihr. Hier verbindet sich die Techno-Imagination als eine neue Art des Begreifens der bestehenden Bilder mit Flüssers Plädoyer für die Wissenschaft als Kunst, Erfinderin von Modellen. Diese Freiheit des Begreifens als nicht dem Apparat gegenüberstehend, sondern mit in Apparaten, kommt erst in der 1991 überarbeiteten kleinen Philosophie der fotografischen Geste zur Geltung. Dieser Text beginnt mit der Beschreibung der Gesten des Fotografen, die gerade von der, Zitat Flusser, objektiven Beschreibung, die durch die Absicht, die Intention des Forschers strukturiert wird, unterschieden werden soll. Auf der Ebene des beschriebenen Fotografierens, des Verhältnisses Fotograf-Apparat, ebenso wie auf der Ebene der Beschreibung, wendet sich Flusser gegen die, Zitat, Herrschaft, die das objektive Sehen in der Fotografie realisiert, auf unser Denken ausübt und uns zwingt, fotografisch zu denken. Das heißt, uns ein objektives Bild von der Welt zu machen. Zitat Flusser: Zuerst erfinden wir die Fotografie als Werkzeug eines objektiven Sehens und danach versuchen wir, die Fotografie selbst durch das fotografische Sehen hindurch zu betrachten. Performativ löst Flusser dieses objektive Sehen auf, indem er die fotografische Geste anders, phänomenologisch beschreibt und dabei gleichzeitig Fotografieren mit dem phänomenologischen Philosophieren vergleicht, das Fotografieren als quasi Metapher der ästhetischen Variation und umgekehrt zum Beispiel den phänomenologischen Begriff der Einstellung als aus der Fotografie entlehnt bezeichnet. Schließlich begreift er das Fotografieren als philosophische Geste. Mit der Fotografie, Zitat, sei, Zitat, es möglich geworden, nicht bloß im Medium der Worte, sondern auch der Fotografien zu philosophieren. Zitat Ende. Den Apparat als Werkzeug des Fotografen zu bestimmen, ebenso wie umgekehrt, wird aus Sicht der Geste des Fotografierens sinnlos, betont Flusser. Der Fotograf ist frei nicht, weil er gegen den Apparat spielt, sondern mit ihm. Es handelt sich, Zitat, um eine Bewegung der Freiheit, denn die Geste ist eine Serie von Entscheidungen, die nicht trotz, sondern wegen der sie bestimmenden Kräfte getroffen werden, die dabei im Spiel sind. Zitat Ende. Weil mit dem Fotoapparat zum Beispiel verschiedene Perspektiven eingenommen werden können, wird sich der Fotograf der Perspektiven, bestimmter Sichtbarkeit etc. bewusst metaphysisch ausgedrückt, kann sie wechseln, verändern, verwenden, aufheben. Diese Freiheit wird möglich nicht durch den Fotoapparat, der derselbe bleibt wie in der Philosophie der Fotografie, sondern die Befreiung von den Begrenzungen des Denkens, die als wissenschaftliches Erkennen durchdacht werden, reflektiert und auf diese Weise zu wirklich begriffenen, nicht bestehenden Bildern werden. Diese Reflexion ist kein Überdenken, bei Flusser wie von einem metaphysischen Kran über die beschriebene Szene gehievt, sondern verläuft durch das Gedachte, ist schon bei dem zu denken. Das wissenschaftliche erkennende Denken wird von Heidegger und Flusser nicht irgendwie von außen festgelegt, auch nicht historisch im Sinne der Foucault-Interpretation von Christoph Thun, wenn ich sie richtig verstanden habe, sondern wird gleichzeitig mit dem Überschreiten der Grenzen des Erkennbaren konturiert. Zeigt sich genau bei diesem Überschreiten, Umwandlung, dem Sprung in ein anderes Denken. Es ist diese Reflexivität, die eine subversive Verbindung von Medientheorie und Medienphilosophie ermöglicht. Als Denken, das zusammen mit Derrida mit einer Dissidenz verbunden werden kann, die nicht, Zitat, innerhalb eines Horizonts eine Erwartung, sondern vielmehr zu lokalisieren ist, sondern vielmehr einen Einbruch oder einen Ausbruch voraussetzt, der den Horizont sprengt, der jede performative Regelung, jede Vereinbarung und jeden von einer Konventionalität beherrschbaren Kontext unterbricht. Ich möchte dieses Denken mit Judith Butler im Sinne von Flussers nicht trotz, sondern wegen der bestimmenden Kräfte positiv performativ wenden. Kritisches Denken bedeutet für Butler nicht nur sich einem Diskurs widersetzen, sondern verändern, was überhaupt gesagt werden kann. Eine, Zitat, schurkische Meinung kann nicht ausgesprochen werden, ohne die Vorstellung davon, was sagbar ist, zu beschädigen. Zitat Ende. Kritik zielt also auf das Wiederkehren des Infragestellens der Grenzen, die dem Fragbaren auferlegt sind. In der Wissenschaft dann genau in den Zwischenräumen, in denen disziplinäre Grenzen nicht streng gezogen werden. Es geht also nicht nur um eine Unterbrechung eines, bei Heidegger und Flusser, vorstellenden, fordernden oder technischen Denkens, das heißt ein Widerstand, der performativ mit dem Konstruieren von etwas als etwas, dem herausfordernden, fordernden, sicherstellenden Erkennen bricht, aber ihm verbunden bleibt, durch die Beschreibung dessen, was nicht als Gegenstand vorstellbar ist, herausgefordert, nicht herausgefordert werden kann, nicht methodisch erschlossen ist, werden in dem Fall nur die Grenzen des Erkennbaren nachgezogen. Ganz anderes bleibt ungedacht. Ich komme zum Schluss. Heideggers und Flussers Kritik des wissenschaftlichen Erkennens trifft auf jeweils unterschiedliche Grenzen, die dem Denkbaren auferlegt sind. Heideggers Fragestellung löst nicht das Erkenntnisproblem der wissenschaftlichen Philosophie, sondern löst es auf und springt in ein Denken, das sich schließlich im Sprung auflöst. Flusser denkt in Sprüngen und weitgehend frei von akademischen Zwängen. Aber auch er sieht sich nicht gänzlich, Zitat, als freier Geist, sondern einerseits in einem Universum wissenschaftlicher Modelle, die technisch realisiert wurden, und andererseits einer Philosophie, Phänomenologie, die von einer vorwissenschaftlichen natürlichen Einstellung ausgeht und damit in einer kodifizierten Welt nicht mehr nachvollziehbar ist. Flussers Wandlung der Phänomenologie und denkende Technik bleibt dann insofern medienphilosophisch relevant, als sie keinen neuen Gegenstandsbereich konstruiert, sich nie nur auf neue, noch zu begreifende Gegenstände richtet, sondern das Begreifen von und in Praktiken, Techniken und Dingen, dieses Begreifen vom abstrahierenden Denken bestimmt, ebenso wie das Abstrahieren durch kulturelle Praktiken und Techniken des Schreibens, Bildermachens oder Tastaturenverwendens bestimmt werden. Dieses Mediale lässt sich nicht wissenschaftlich als ein im Voraus eingestellter Gegenstandsbereich erkennen, sondern durch Wendung eines irgendwie Begriffenen, die sich denken, die sich ebenso im Widerstand des Undenkbaren als auch in performativen Verschiebungen der Grenzen des Denkbaren vollziehen können. Vielen Dank.